Ja, wie ich schon gesagt habe, es geht heute um Nachfolge oder wir nennen das auch oft Jüngerschaft. Und ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium, in dem wir uns ja jetzt befinden, schon seit ja, geraumer Zeit. Und ich lese aus Lukas 14 die Verse 25 bis 35. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit verfolgen. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit es soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit der Text. Ja, wie wir in der Schrift hier gehört haben, folgte Jesus eine große Menge Leute nach. Jesus war nie daran interessiert, dass viele Leute ihm nachfolgen. Es war nicht sein erster Antrieb. Aber natürlich wissen wir, dass er eine Person war, die Aufsehen erregt hat. Aber allein die Menschen, die ihm folgten, die folgten ihm aus ihrem eigenen Antrieb, weil sie ihn halt sehen wollten, weil sie sehen wollten, was er tut. Er hat ja Wunder getan, weil sie aber auch hören wollten, was er sagt. Jesus war immer darauf aus, dass Menschen in die Nachfolge zu bewegen sind. Nachfolge oder Jünger werden von ihm. Bereits bei der Auswahl der Jünger hat er darauf Wert gelegt und hat solche ausgewählt, und das wusste er ja, denn er war ja allwissend, hat solche auserwählt, bis auf einen, der aber auch eine Aufgabe hatte, bis auf einen, die zu einem vollinhaltlichen Dienst bereit waren. Und wir wissen, dass das alles ganz normale Männer waren. Die waren nicht besonders geeignet eigentlich dafür. Und vielleicht war es auch so, dass sie am Anfang überhaupt nichts verstanden haben. Vielleicht wussten sie auch gar nicht, was Jüngerschaft oder was Nachfolge bedeutet. Sie sind ihm ganz einfach gefolgt. Aber Jesus wusste, er wählt genau die 12 aus, die wichtig sind, um Menschen das Evangelium zu bringen. Auch Judas hatte seine Arbeit, seine Aufgabe darin. Und er wurde von Jesus extra dafür ausgewählt. Das muss uns klar sein. Auch wenn er letztendlich versagt hat. Die Jünger waren wahrscheinlich am Anfang Nicht die Jünger, die wir später vielleicht kennenlernen in den Briefen von Petrus, von Paulus, von Johannes. Sie waren auf die 3 Jahre Lehre angewiesen, die sie mit Jesus Christus verbracht haben. Aber erst ganz zum Schluss, als Jesus ihnen den Heiligen Geist versprochen hat und der Heilige Geist auf sie herabkam, da waren sie in der Lage, letztendlich die Nachfolge an den Tag zu legen, die Jesus ihnen eigentlich prophezeit hatte. Wir wissen das zum Beispiel von Petrus aus der Apostelgeschichte. Am Anfang waren sie zu 120, die sich irgendwo eigentlich versteckt haben, weil sie Angst hatten. Apostelgeschichte 1,15. Nur 120 Mann. Und dann kam dieser Geist und dann hat er, ja, sie angerührt, ist in sie eingedrungen. Und dann geht Petrus hinaus und spricht vor den Menschen und er sagt den Menschen die Wahrheit. Und diese Wahrheit, ja, die musste man sich anhören und ich kann mir vorstellen, dass da auch Widerstand war. Aber trotzdem hat er diesen Dienst jetzt voll inhaltlich vollführt, indem er den Menschen von Jesus Christus erzählt hat und was sie mit Jesus Christus getan haben und wozu er gekommen ist. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte, dass dann 3000 Menschen es ans Herz gegriffen hat, was Petrus sagt, und sie sich taufen ließen und zum Glauben an Jesus Christus kamen. Da ist Mut. Das ist ein Zeichen von Nachfolge. Jesus war längst im Himmel. Da kommt die volle Wirkung der Nachfolge bei diesem Apostel Petrus ja zum Vorschein. Und später ist es bei Paulus nicht anders, als er seine Verwandlung bekommt. Als Jesus merkt, wie groß die Menschenmenge war, die ihm folgt, ist ihm gleichzeitig auch klar, dass es verschiedene Beweggründe gibt, warum die Menschen ihm eigentlich folgen. Deshalb dreht er sich um und spricht diese Menschenmenge an, konfrontiert sie mit den Gründen ihrer Nachfolge. Denn Nachfolge bedeutet eigentlich nur, dass die Leute mitgehen, zunächst mal. Deshalb muss er ihnen Nachfolge erklären. Sicherlich waren da einige dabei, die sensationslüstern auf Wunder warteten. Das ist ganz klar. Andere waren vielleicht gekommen, weil sie krank waren oder irgendein Leiden hatten und sie haben sich Heilung versprochen und wir wissen ja, dass Jesus alle heilte, die zu ihm gekommen sind. Aber es waren vielleicht auch welche dabei, die die Absicht hatten, wirklich Jesus zu folgen. Sie waren aber noch hin und her gerissen von ihren eigenen persönlichen, menschlichen Überlegungen. Soll ich das tun oder soll ich es lieber lassen? Und genau an diese Gruppe, die so schwankend sind in der Nachfolge, die nicht genau wissen, soll ich wirklich ganze Sache machen, für diese Menschen spricht Jesus jetzt. Insbesondere für diese letzte Gruppe ergreift Jesus das Wort und macht ihnen den Preis der Nachfolge deutlich. Wenn wir die Worte hören, dann mögen uns diese Worte ja hart und vielleicht auch lieblos erscheinen. Aber es sind Worte der Wahrheit. Worte der Wahrheit. Und Jesus spricht immer die Wahrheit, auch wenn die Menschen unter Umständen davon geschockt sind, frustriert, wieder vielleicht umkehren. Jesus konfrontiert sie mit der Wahrheit über den Preis der Nachfolge. Es ist also genau das Gegenteil, was Jesus hier macht. Es ist nicht lieblos, sondern es ist aufklärend. Pass auf, wenn du mir nachfolgst, dann kostet es dich was. Es ist nicht umsonst. Jesus bat die Menschen zu überlegen, welche Auswirkungen eine Nachfolge für ihr Leben haben würde. Welche Auswirkungen hat es auf dein Leben, wenn du Jesus Christus nachfolgst? Welche Auswirkungen muss es haben, muss man schon fast sagen. Denn es muss Auswirkungen auf dein Leben haben. Warum? Damit, wenn sie dies nicht vorher bedenken und wenn wir das nicht vorher bedenken, ihnen oder ihre Enttäuschung und auch unsere Enttäuschung unheimlich groß ist, wenn wir in der Nachfolge versagen. Und in einzelnen Punkten zeigt der Herr Jesus, zu welchen Konflikten es kommen kann im Leben dieser Menschen und auch in unserem Leben. Vor die Wahl gestellt, bei Entscheidungen immer ihn als den Messias zu wählen, mussten diese Menschen klar sehen, dass es keinen Mittelweg gibt, kein Durchlavieren. Also mal da sein oder mal da sein. Ich kann mir das so aussuchen. Das gibt es bei Jesus nicht. Ganz oder dann besser gar nicht. Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. In der Schlachter und auch in der Elberfelder Übersetzung des Wortes Gottes benutzt Jesus hier das Wort hassen. Das ist ein negatives Wort. Also hassen, das empfinden wir immer mit Ablehnung, ja Wut und Zorn gegen eine Person oder gegen eine Sache. In Verbindung mit Vater und Mutter hassen, in Verbindung mit Frau und Kindern hassen, in Verbindung mit Bruder und Schwester hassen, in Verbindung mit dem eigenen Leben hassen. Dabei ist die Verwendung des Begriffes Hass nicht hier ein aktiver Hass, der hier gemeint ist. Also eine eigentlich negative Darstellung von Hass gemeint. Vielmehr geht es um die Frage, was liebe ich in meinem Leben am meisten? Was liebe ich in meinem Leben am meisten? In der neuen Genfer Übersetzung steht für Hassen zurückstellen. Also was stelle ich in meinem Leben zurück und bringe Jesus Christus in den Vordergrund? Vielleicht eine bessere Übersetzung. Aber die beste Übersetzung, finden wir in der Neues Leben Übersetzung, weil die uns auch so ein bisschen einleuchtend ist. Dieser Begriff Hassen wird dort verwendet als mehr lieben oder weniger lieben. So steht es dort. Und dann liest man diese Stelle und wird etwas einsichtiger und sie wird für uns auch ein bisschen verständlicher. Verliert aber nicht an Kraft und Wahrheit. Und dann würde dieser Text dann so lauten, wenn Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, aber seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seinen Bruder und seine Schwester mehr liebt als mich, dann kann er nicht mein Jünger oder Nachfolger sein. Das hört sich ähnlich an, genauso hart, drückt aber genau das aus. Was kommt an erster Stelle in deinem Leben? Jesus erweitert das sogar noch um einen Punkt, nämlich um dein Wohlergehen. Er nennt es hier das eigene Leben. Wenn uns also unser eigenes Leben wichtiger ist, wenn unser eigenes Leben eine Entscheidung fordert, was ist es dir dann wert, Nachfolger Jesus zu sein? Jesus macht also hier deutlich, dass es Entscheidungen im Leben eines Jüngers oder Nachfolgers gibt, die zeigen werden, wen oder was er am meisten liebt. Es wird diese Entscheidungen geben in deinem Leben auch. Du wirst vor die Wahl gestellt werden. Was liebst du mehr? Liebst du Jesus Christus am meisten? Jesus suchte also die Menschen, die eine Bereitschaft hatten, sich in allen Situationen, die das Leben stellt, das irdische Leben stellt, für ihn als den Messias zu entscheiden, wenn sie vor die Wahl gestellt werden. Und notwendigerweise musste dies nicht unbedingt ständig, unablässig und tagtäglich geschehen. Dass sie dieser Frage ausgesetzt wären und täglich überlegen müssen, na, Jesus, Jesus, Jesus. Solche Entscheidungen meint er hier nicht, sondern es sind die wichtigen Entscheidungen, die er sagt. Und die er fordert, an dieser Stelle muss Jesus Christus an erster Stelle sein. Bei ganz banalen Dingen bleibt die Entscheidung bei uns, wenn die Frage sich gar nicht stellt. Aber wenn es darum geht, Jesus Christus mehr zu folgen oder unserem eigenen Ich, unserem Ego, dann müssen wir immer zunächst mal auf Jesus Christus schauen. Was würde er tun? Sollte also eine Entscheidung verlangt werden, so muss sie immer in gleicher Weise getroffen werden und dann nämlich unter Berücksichtigung dessen, was dem Herrn gefällt. Wenn also dein Vater oder deine Mutter, deine Frau oder deine Kinder, deine sonstigen Verwandten dich vor die Wahl stellen, zwischen ihnen und Jesus Christus sich zu entscheiden, dann würde wahre Jüngerschaft bedeuten, wahre Nachfolge bedeuten, immer eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und wenn es darum ginge, unter Umständen eine Gefahr für das eigene Leben zu akzeptieren, wie das zum Beispiel Missionare tun, wenn sie ins Ausland gehen, da ist diese Gefahr da, die ist akut. Also wenn es also um diese Gefahr geht, um das eigene Wohlergehen, vielleicht um das eigene Leben, auch dann musst du dir die Frage stellen, als Nachfolger, als Jünger Jesu, ist mir mein eigenes Leben, mein irdisches Leben mehr wert als die Nachfolge von Jesus Christus? Missionare, die in Länder gehen, die mit dem Christentum hadern oder das Christentum bekämpfen, stehen ständig vor dieser Herausforderung. Sie werden immer bedroht mit Gefängnis, mit Folter. Vielleicht, ja, bedroht für ihr eigenes Leben. Nicht immer sind wir als Gläubige vor diese Entscheidungen gestellt. Wenn sie uns aber abverlangt werden, dann sollen wir das Wort Gottes mit in unsere Entscheidung einbeziehen. Das möchte Jesus. Überleg dir, was es dich kostet, dich an dieser Stelle für mich zu entscheiden. Hältst du das aus? Mit der Kraft von Jesus Christus? Bist du ein echter Nachfolger? Das bedeutet konkret zu wissen, was die Schrift in bestimmten Situationen, und die Bibel ist voll davon, mir anbietet an Hilfe, vielleicht im Gebet. Herr, was soll ich tun? Natürlich müssen wir dann immer noch eine Entscheidung treffen, aber allein die Tatsache, dass wir Jesus mit hineinnehmen, wird unsere Entscheidung hin zu Jesus führen, so wie er es gerne hätte. Drei Lektionen. In dieser ersten Lektion lernen wir vom Herrn, dass es bei dem Begriff Liebe und Hass nicht um Emotionen oder um Gefühle geht. Das ist hier nicht gemeint. Vielmehr geht es um die Qual der Wahl. Wir kennen das alle. Wer hat die Qual der Wahl? Ich muss mich für das entscheiden oder für das entscheiden. Und bei der Qual der Wahl beziehst du dann Jesus mit in deine Entscheidung mit hinein? Ihr alle kennt diese Armbänder. Was würde Jesus tun? Eine tolle Aufforderung. Bevor du dich entscheidest, denk nach, was würde denn Jesus an meiner Stelle tun? Schon das kann dir helfen. Oder in der Bibel lesen. Es gibt so viele Geschichten, wo wir erkennen können, was der richtige Weg ist. Was würde Jesus tun? Eine wunderbare Aufforderung, vor meinem eigenen egoistischen Verhalten, das Verhalten von Jesus Christus, zu hinterfragen und zu erforschen. Ist Jesus Christus in deinem Leben erste Adresse? Was liebst du in deinem Leben am meisten? Dazu bedarf es nicht, das will ich ausdrücklich sagen, dazu bedarf es nicht, seine Familie und die Liebe zu ihnen, zu ihr, in Frage zu stellen. Darum geht es Jesus hier gar nicht. Es ist doch eher oftmals so, nämlich, dass die Liebe zu Jesus Christus uns befähigt und ausrüstet, mit unseren Jesus ablehnenden Verwandten besser umzugehen. Das ist genau das Umgekehrte. Also wenn wir Jesus lieben, dann haben wir auch Liebe für unsere Verwandten. Das ist eigentlich eine Hilfestellung, die Jesus hier anbietet. Liebevoll, auch trotz der Ablehnung, mit den Verwandten umzugehen. Deshalb ist dieses Wort hassen ein sehr hartes Wort. Aber trotzdem impliziert es, wenn wir es ein bisschen anders deuten, dass ich Jesus an erster Stelle lieben muss. Und es mag in manchen Familien sogar sein, dass ich wirklich mich entscheiden muss. Dass die Familie mich so drängt und abdrängen will vom Herrn, dass ich wirklich sagen muss, ich muss vielleicht mit dieser Familie brechen, weil sie mir so wehtun, weil sie mich so hassen, so wie Jesus gehasst worden ist. Die innere Liebe zur Familie bleibt wahrscheinlich, aber die Distanz ist vielleicht gefordert. Dass Gott eine klare oder klare Entscheidung trifft, finden wir in der Bibel immer wieder. In Römer 9,13 steht, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und in gleicher Weise entscheidet sich Gott für das Opfer von Abel und verwirft das Opfer von Kain. Es geht also hier darum, dass auch Gott Entscheidungen trifft. Leider, das muss man sagen, leider sind wir nicht in der Lage, allwissend zu sein, so wie Gott es ist. Er konnte in die Herzen schauen und seine Entscheidung war natürlich dann auch logisch, dass er den einen aufnimmt und den anderen verwirft. Wir sind leider nicht allwissend. Aber das ist auch nicht unser Hauptziel und unsere Hauptherausforderung. Das muss uns auch nicht besonders Sorgen machen. Unsere Überlegung in der Nachfolge muss einfach nur lauten, liebe ich den Herrn Jesus so sehr, dass er in meinem Leben immer an erster Stelle kommt? Das ist unsere Frage, die gestellt wird. Und jeder weiß, wie schwer uns das oft fällt. In allen Dingen immer Jesus Christus mehr zu gehorchen als unserem eigenen Adam. Der zweite Punkt in Vers 27 steht, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Harte Worte. Zweite Lektion. Genau das ist der Punkt. Das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Das sagt er auch hier. Der nicht sein Kreuz trägt. Das ist das Kreuz, das jeder Gläubige auf sich nehmen muss und tragen muss. Die Ablehnung von Jesus in seinem Umfeld bedeutet natürlich auch für dich und für mich, selbst in der Nachfolge und in der Jüngerschaft von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Mir passiert also das Gleiche, was Jesus Christus auch passiert ist, zu Lebzeiten. Das ist das Kreuz, was ich aufnehmen muss, was ich tragen muss. Jesu Ablehnung erfolgt in seiner eigenen Familie, das wissen wir. In seiner eigenen Heimatstadt wurde er abgelehnt. Lukas 4, 28, wenn ich das mal lesen darf. Nachdem er in der Synagoge gesprochen hatte, wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten sie ihn an den Rand des Berges, auf dem die Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Also in seiner eigenen Heimatstadt wollten sie ihn töten. Seine eigene Familie hat ihn abgelehnt zunächst. Wie war das mit Judas Iskariot, der so lange mit ihm gegangen ist? Judas Iskariot verfolgte immer sein eigenes Dafürhalten, seine eigenen Gedanken. Er war immer noch ganz und gar menschlich, nicht geistlich. Seine Planungen waren ganz anders. Natürlich wusste Jesus Christus, dass er verraten werden würde von Judas Iskariot. Judas Planungen waren von seinen eigenen Gedanken geprägt. Er war kein echter Nachfolger, obwohl er mitgelaufen ist. Und das endete damit, dass er Jesus verraten hat. Das war seine eigentliche Aufgabe und sein Ziel, Jesus zu verraten und ans Kreuz zu bringen. Eine schlimme Sache. Das heißt also, 3 Jahre seiner scheinbare Nachfolge waren eigentlich umsonst. Er ist verworfen worden. Und bei Jesus Christus war die Ablehnung der Menschen so groß, dass er erdulden musste, letztendlich ans Kreuz zu gehen. Die Botschaft vom Kreuz, und Kreuz, das Jesus tragen musste. Und das Kreuz, das auch du in der Nachfolge, wenn du echter Nachfolger, echter Jünger bist, was du auch tragen musst. Das müssen wir annehmen, so wie Jesus auch sein Kreuz angenommen hat. Die Nachfolge, die Jesus gegenüber seinem Vater an den Tag gelegt hat, kostete ihn sehr, sehr viel. Nämlich sein eigenes Leben. In Matthäus steht, und ein Schriftgelehrter trat hinzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und dann sagt Jesus, was es ihn eigentlich kostet. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat also nichts gehabt. Nachfolger hat Jesus Christus alles gekostet. bis hin zu seinem eigenen Sterben am Kreuz. Eine dritte Überlegung, die mit der Vergangenen eng verbunden ist. Was kostet mich das Ganze, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu berechnen und auch zu zahlen? Was kostet es mich? Wie viel Zeit, wie viel Kraft, vielleicht auch wie viel weltliches Gut muss ich einbringen, damit ich ein guter Nachfolger bin? Damit ich ein guter Jünger Jesu bin? Ist mir meine Familie, mein Hobby, vielleicht meine Zeit und mein Engagement im Beruf, ist mir das mehr wert, als es vielleicht für den Herrn einzusetzen? Eine Frage an jeden von uns, auch an mich. Es darf die Frage gestellt werden, wie viel Zeit, wie viel Kraft verbringst du mit dem Herrn? Wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Im Gebet, in der Bibelstunde, in der Gemeinde, im Gottesdienst. Welchen Dienst tust du in der Gemeinde? Welchen Dienst tust du für Jesus Christus? Das sind alles Sachen der Nachfolge, die ganz einfach der Herr haben möchte. Darin zeigt sich wahre Nachfolge. Das sind die Früchte, die wir für den Herrn erbringen können. Vers 33 ist wahrscheinlich der härteste Vers, der hier drin steht. So kann auch keiner von euch, und er spricht hier die Jünger und die Menschenmenge an, die vielleicht bereit ist, Jünger zu werden. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Also alles steht zur Disposition. Alles. Das sagt Jesus hier. Jesus' Aufforderung ist kompromisslos. Keiner, der nicht allem entsagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Ausschluss. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass hier Jesus nicht sagt, du musst alles hinschmeißen. Das dürfen wir hier nicht herauslesen. Denn was der Herr fordert, das hat er dir ja zuvor gegeben. Du hast vielleicht eine tolle Familie. Du hast vielleicht Kinder oder Enkel. Du hast vielleicht einen tollen Beruf. Du hast vielleicht ein super Einkommen. Vielleicht bist du sogar richtig reich. All das hat dir der Herr geschenkt. Und das brauchst du auch nicht gleich über den Haufen zu werfen. Das meint Jesus hier nicht. Aber du musst bedenken, wie hängt dein Herz an diesen Sachen? Wie schwer fällt es dir, diese Sachen loszulassen, um Jesu Christi willen, wenn du vor die Entscheidung gestellt wirst? An was hängt unser Herz? Wie sehr hängt dein Herz an den Dingen, die du vorher von unserem Herrn bekommen hast? Und wie gehst du damit um, wenn du sie verlierst? Denn das kann passieren. Du kannst deine Frau verlieren. Du kannst deine Kinder verlieren. Du kannst deinen Beruf verlieren. Du kannst deine Gesundheit verlieren. Du kannst dein Geld verlieren. Aber wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Ist dann Jesus immer noch an erster Stelle? Kannst du so sprechen wie Hiob? Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und dann sagt er einen Satz. Der Name des Herrn sei gelobt. Kannst du das, wenn dir alles genommen wird, auch sagen? Kannst du sagen, am Ende deines Lebens, der Name des Herrn sei gelobt, denn am Ende deines Lebens wird dein Leben weggehen, ausgelöscht. In der Mitte des Textes, also vor diesem Vers 33, wählt der Herr zwei praktische Beispiele, die uns verdeutlichen sollen und auch den Menschen verdeutlichen sollen. Zwei Beispiele. Eines von dem Bau eines Turmes, den jemand bauen möchte. Und ein zweites Beispiel von jemand, ein König wird hier genannt, der in den Krieg zieht. Vers 28 bis 32. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Der Bau des Turmes, wie auch der Feldzug dieses Königs gegen seinen Widersacher, sind oder deuten auf die zeitliche Komponente hin. Jemand, der ein Bauvorhaben plant, muss wissen, was ihn sein Bauvorhaben über den gesamten Zeitraum des Baus kostet, damit auch der Turm, den er geplant hat, vollendet werden kann. Und in gleicher Weise verhält es sich auch mit der Nachfolge. Jüngerschaft zu Jesus betrifft nicht einen bestimmten Zeitabschnitt, in dem du Nachfolger bist. Nachfolge betrifft dein ganzes Leben. Ab dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus dein Herz angerührt hat und du gläubig geworden bist an Jesus Christus, ab diesem Zeitpunkt beginnt deine Nachfolge. Und sie endet erst ganz am Ende deines Lebens. Es ist also kein bestimmter Zeitabschnitt, der Nachfolge verlangt, sondern Nachfolge bedeutet Nachfolger ab der Rettung durch Jesus Christus, durch seine Barmherzigkeit und Gnade bis zu deinem Lebensende. Das ist Nachfolge. Vollendete Nachfolge. Judas Iskariot hat es nicht geschafft. Er ist 3 Jahre mit Jesus gegangen. Und am Ende, ganz zum Schluss, versagt er und verrät den Herrn. Rückst du also von der Nachfolge ab, so ist es so, als wenn du ein Werk nicht zu Ende geführt hast. Aber ist dir damit gedient, ein halbes Werk zu hinterlassen, an dessen Ende eine Ruine steht? Ist dir damit gedient? Wir sehen doch hier, die Leute lachen über diesen Mann, der den Turm nicht vollendet. Er hat die Kosten nicht überschlagen. Halbherziges Christsein bedeutet auch, in allen Dingen, die den Herrn betreffen, halbherzig zu sein. Für Gott gibt es keinen Mittelweg, entweder ganz oder gar nicht. Entweder du gehst den Weg ganz oder die Teilstrecke, die du gegangen bist, ist so, als wärst du die gar nicht gegangen. Auf das Irdische bezogen sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen lieben und den anderen hassen. Er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht dem Mammon, also dem Irdischen, folgen und gleichzeitig dem Herrn folgen. Das geht nicht. Kein Mittelweg. Matthäus 6, 24. Auch jemand, der in den Krieg zieht. muss abwägen, ob er diesen überhaupt gewinnen kann. Zieht er unvorbereitet oder schwach ins Feld, dann muss er mit seiner eigenen Niederlage rechnen. Christsein bedeutet, die Ressourcen zu kennen und zu hinterfragen, die du hast. Kein Feldherr würde so handeln, es sei denn, er wäre töricht. Also du musst deine Ressourcen, deine geistliche Abhängigkeit von Jesus Christus, die musst du überprüfen. Bin ich wirklich so geistlich von Gott, von meinem Herrn abhängig, dass ich die ganze Zeit durchhalte? Beide Beispiele, sowohl der Turmbau wie auch dieser Kriegsfeldzug, verdeutlichen, dass Nachfolge nicht umsonst ist, sondern sie kostet uns etwas. Wir müssen in irgendeiner Form etwas bringen. Das ist Zeit, Kraft, vielleicht auch Geld, ja, kann sein. Was wir einsetzen für die Nachfolge gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Wenn man die Kosten überschlägt, und das muss man so sehen, wenn man wirklich die Kosten überschlägt und mal in der Bibel forscht, dann ist der Preis eigentlich unverhältnismäßig. Ich muss einen kleinen Teil investieren, eine kurze Zeit meines Lebens investieren, um was zu erreichen? Die Ewigkeit beim Herrn Jesus Christus. Nicht das Verlorengehen. Also ist der Preis, den ich einsetzen muss, im Verhältnis zu dem, was ich letztendlich vom Herrn geschenkt bekomme, unverhältnismäßig. Der Herr gibt mir tausendfach zurück. Das, was wir bei Michael auch gehört haben. Ihr werdet Häuser besitzen, wenn das neue Königreich anfängt. Ihr werdet Land erben. Ihr werdet eine Wohnung haben. Wie viel wert ist uns das gegenüber dem Kleinen, was wir einsetzen müssen für die Zeit unserer Irdigkeit hier auf Erden, um dem Herrn Nachfolger zu sein? Ist es daher nicht überaus klug, wenige Jahre unseres Lebens das Kreuz von Jesus Christus mitzutragen? Ist das nicht eine kluge Entscheidung? Ich würde sagen, ja. Es ist eine kluge Entscheidung. Sie dauert nur im Verhältnis zur Ewigkeit eine kurze Weile. Klar ist das manchmal schwer, ich weiß das. Wir sind angefochten, wir kriegen Widerstand, wir werden abgelehnt, wir haben Angst. Wir sind mutlos. Wir müssen auch mit Dingen umgehen, die uns vielleicht runterdrücken. Ja, das stimmt. Alles stimmt. Aber im Verhältnis, was wir gewinnen können, ist der Unterschied riesig groß. Lukas 9, 25. Da sagt Jesus, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Also diesen kleinen Teil seines irdischen Lebens, da macht er Gewinn. Da geht's ihm gut. Aber sich selbst verliert und Schaden hat. Schaden hat. Wir müssen den Preis abwägen. Je früher du zum Glauben an Jesus Christus kommst, könnte man fast sagen, desto größer wird der Preis, denn umso länger wird die Zeit. Manche bekehren sich auf dem Sterbebett, auch das gibt es. Sind trotzdem gerettet, ne? Toll. So gnädig ist der Herr. Aber manche kommen als Kinder zum Glauben und haben vielleicht ein ganz langes Leben vor sich, wo sie allem widerstehen müssen, was gegen den Herrn spricht. So unterschiedlich ist das. Beide kriegen den gleichen Lohn. Es ist wie derjenige, der im Weinberg arbeitet. Kommt einer ganz zum Schluss, kriegt den gleichen Lohn. Unterschiedlich. Aber der Preis, den wir bekommen dafür, der ist unheimlich groß und der entschädigt für alles. Egal, wann du anfängst, Nachfolger zu sein, der entschädigt wirklich für alles. Und am Ende sagt Jesus etwas über das Salz. Wir kennen diese Beispiele vom Salz. Und da steht, das Salz ist gut, also es ist etwas Gutes, was Jesus hier nennt. Aber wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Am Ende widmet sich Jesus also diesem Salz. Und er bezeichnet dieses Salz grundsätzlich erstmal als gut. Er betont, das Salz ist etwas Gutes und es dient zu einem Zweck. Das ist ein Bild für die Botschaft des Evangeliums, dem Wort Gottes, der Rettung durch das Blut von Jesus Christus. Wird die Botschaft vom Evangelium vernachlässigt, so beginnt sie zu verblassen, so wie das Salz fade wird. Es liegt also an uns als Gläubige, als Nachfolger Christi, dieses Salz gewürzt zu halten durch das Evangelium, was wir hinaustragen können oder sogar müssen in die Welt. Das Salz des Toten Meeres war durchsetzt mit Sand und mit anderen Materialien. Und dann hat es irgendwann mal seine Salzigkeit verloren. Das war also ein anderes Salz. Es hat also nicht mehr diesen würzigen Geschmack gehabt, sondern es ist fade geworden, so wie hier steht. Und wenn wir das Evangelium vernachlässigen, dann wird auch unsere Tätigkeit für Jesus Christus, unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft, wird auch fade, wird schwach, durchsetzt mit Verunreinigungen. Wenn wir als Gläubige und als Nachfolger Jesu die Botschaft nicht in die Welt tragen, dann gleichen wir diesem Salz vom Toten Meer. Die Salzigkeit unserer Nachfolge hängt davon ab, inwiefern wir treue Nachfolger Jesu sind. Halbherzige Nachfolger gleichen dem Salz, welches fade geworden ist. Es ist wertlos, steht hier, und es taugt nicht mehr zum Würzen und es wird hinausgeworfen. Daher gilt uns auch der Aufruf Jesu, den er allen wahren Nachfolgern sagt und für sie bereithält. Ihr seid das Salz der Welt. Machen wir uns das immer wieder bewusst, dass wir diese Salzträger sind, die das Salz hinaus in die Welt tragen, das Evangelium anderen Menschen sagen, damit wir gute Nachfolger Jesu Christi sind. Amen.
Amen.
Dann kommen wir zum Abendmahl. Wir haben noch ein Lied, ne?
Ja, das wäre das Lied Nummer 10 in dem blauen Heft. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, Nummer 10. Ist es nicht drin? Das macht nichts, dann singen wir das Lied Nummer 47, weil das hatte ich auch noch im Visier, auch im blauen
Buch. Im blauen Buch, Nummer 47, hoffentlich, ist, das, hoffentlich ist das drin.
Wie ein Hirsch. Ja, das nimmt auch so Gedanken auf.
Gut, okay, dann singen wir das. Thank you. Korinther hatten das Abendmahl nicht richtig verstanden. Das muss man so sehen, wenn man den Text liest.